Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Jonas Reser am Mikrofon. Schönen guten Abend. Deutsche Schüler bleiben Mittelmaß. Die jüngste PISA-Studie stellt Deutschland wieder mal ein schlechtes Zeugnis aus. Lesekompetenz, Mathematik und Naturwissenschaften liegen zwar über dem OECD-Durchschnitt, aber deutlich schlechter als 2015. Woran liegt das und wie schlimm ist das wirklich? Gleich Fragen an den Bildungsforscher Eckart Klime. Außerdem in dieser Sendung, die SPD will offenbar nicht über einen Verbleib in der Großen Koalition auf ihrem Parteitag abstimmen lassen und 70 Jahre NATO-Bündnis, ein Krisengipfel zum Jubiläum. Unterdessen gerät US-Präsident Donald Trump zu Hause wegen der Ukraine-Affäre weiter unter Druck. Ja, das sind schon schwierige Zeiten, in denen die NATO ihren runden Geburtstag feiert. Hirntod sei das Verteidigungsbündnis, beklagte Frankreichs Präsident Macron. Aber das trifft es vielleicht gar nicht so ganz. Eher herzkrank vielleicht angesichts zahlreicher erratischer Staatschefs, die mit den bewährten Konventionen des Verteidigungsbündnisses brechen. Immerhin zum festlichen Auftakt des Gipfels in London gab es heute altbewährten Glamour, ein Hauch von Nostalgie beim Empfang der Queen in Buckingham Palace. Vor den Mauern klang es aber etwas anders, berichtet Friedbert Meurer aus London.
Trillerpfeifen ertönten, als sich am Abend die Limousine von US-Präsident Donald Trump dem Buckingham Palace näherte. Aber es war eine überschaubare Zahl an Demonstranten und einige von ihnen empfingen ihn auch auf eine Weise, die zumindest freundlicher klang. Donald J. Trump, you ain't gonna run our world. Donald, dir gehört nicht die Welt, sang diese Gruppe. Dann wurden der US-Präsident und alle anderen NATO-Staats- und Regierungschefs von der Queen empfangen. Nur relativ kurz und auch nicht zum Staatsbankett. Der NATO-Jubiläumsgipfel fällt eher bescheiden aus. Nach großer Feierlaune ist nur den wenigsten zumute. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron zum Beispiel wollte seine Kritik nicht zurücknehmen. Die NATO sei 70 Jahre nach ihrer Gründung hirntot. My statements created some reactions and shake a little bit. Meine Erklärungen haben einige Reaktionen ausgelöst und einige aufgerüttelt. Ich stehe weiter dazu. Wir brauchen eine strategische Neuausrichtung in Europa und müssen klären, wer wirklich unser Feind ist. Ich bin dafür, dass es eine starke europäische Komponente in der NATO gibt. Unterstützung erfuhr Macron vom kanadischen Premierminister Justin Trudeau. Offene Diskussionen seien notwendig. Der polnische Präsident Andrzej Duda forderte dagegen Macron auf, lieber Vorschläge zu unterbreiten, was man besser machen könne. Der härteste Kritiker Macrons aber hieß Donald Trump. Nobody needs NATO more than France. And frankly, the one that benefits. Niemand braucht die NATO mehr als Frankreich. Und offen gesagt, wer am wenigsten von der NATO hat, das sind die USA. Wenn Freunde solche Erklärungen zur NATO abgeben, dann ist das ein sehr gefährliches Statement. That's why I think that when France makes a statement like they made about NATO, it's a very dangerous statement. Bundeskanzlerin Angela Merkel verortete sich dazwischen und versuchte, die Wogen zu glätten.
Bei allen Differenzen, die es gibt und die wir natürlich auch aussprechen müssen, wir müssen auch über die Zukunft der NATO und die strategischen Gemeinsamkeiten diskutieren, aber ich gehe relativ optimistisch in dieses Treffen.
Der härteste Konflikt in der NATO aber spielt sich andernorts ab. Hinter verschlossenen Türen stritten Merkel, Macron und der britische Premier Boris Johnson mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Erdogan. Die Türkei gehört der NATO an, geht aber in Syrien nicht nur zum Ärger Macrons militärisch gegen einen Partner der NATO vor, gegen die Kurden. When I look at Turkey, die Türkei kämpft gegen diejenigen, die mit uns Schulter an Schulter gegen ISIS einstehen. Eine gemeinsame Erklärung nach der Unterredung mit Erdogan gab es nicht. In London stehen der NATO-Gipfel und der Besuch von US-Präsident Donald Trump ohnehin eher im Zeichen des britischen Wahlkampfs. Boris Johnson fürchtet den Ritterschlag durch Donald Trump, das schadet ihm eher. Trump konzedierte denn auch, er könne mit jedem britischen Premierminister leben. Er selbst sei doch jemand, mit dem man so wörtlich sehr einfach zusammenarbeiten kann.
Der spezielle Blick des US-Präsidenten. Donald Trump in London konnte aber auch nicht so recht den Vorgängen in seiner Heimat entgehen. Heute der Geheimdienstausschuss im US-Repräsentantenhaus hat jetzt seine Erkenntnisse aus der Untersuchung zu einer möglichen Amtsenthebung veröffentlicht. Thilo Kössler, unser Korrespondent live jetzt aus Washington, ist zugeschaltet. Herr Kössler, was steht denn in diesem Bericht drin?
Ja, dieser 300-seitige Bericht an den Justizausschuss spricht von einer überwältigenden Beweislast für ein schweres Fehlverhalten. Der Geheimdienstausschuss stimmt darüber heute Nacht ab, dass dieser Bericht so durchgeht an den Justizausschuss. Das gilt als sicher. Es gilt als sicher, dass er die nationale Sicherheit gefährdet habe, heißt es in dem Bericht, als er den ukrainischen Präsidenten zur Einmischung in den amerikanischen Wahlkampf 2020 drängte. Der Bericht spricht von Behinderung der Justiz. Donald Trump habe den Kongress bei all seinen Bemühungen blockiert, die Affäre aufzuklären. Und drittens habe Donald Trump Zeugen eingeschüchtert. Damit habe er insgesamt, das ist das Fazit dieses Berichtes, seine persönlichen Interessen über die nationalen Interessen des Landes gestellt. Das sei nicht nur Fehlverhalten, sondern das sei Amts- und Machtmissbrauch.
Das war vielleicht so ein bisschen zu erwarten in dem von den Demokraten dominierten Ausschuss. Aber wie ist das jetzt einzuordnen? Wie geht es weiter damit?
Also es geht jetzt so weiter, dass der Justizausschuss des Repräsentantenhauses diesen Bericht zur Grundlage einer Anklageschrift nimmt, die er dem Senat weiterreichen muss, wenn das Repräsentantenhaus über die Eröffnung eines Impeachment-Verfahrens abgestimmt hat. Der Justizausschuss, der ebenfalls natürlich demokratisch dominiert ist, weil er eben dem Repräsentantenhaus angehört, der Justizausschuss vernimmt morgen noch weitere Zeugen. Das sind allesamt Verfassungsrechtler. Es geht um die verfassungsrechtliche Bewertung der Vorwürfe gegen Donald Trump. Also um die Frage, sind sie relevant, sind sie ausreichend für ein Amtsenthebungsverfahren? Und deshalb trägt die Anhörung morgen den Titel Verfassungsrechtliche Grundsätze für ein Impeachment des Präsidenten. Dass ein Impeachment-Verfahren, Herr Rehse, eröffnet wird, das gilt als fast sicher. Die Frage ist nur, wann wird es eröffnet? Denn würden die Demokraten das Verfahren noch vor Weihnachten an den Senat weiterreichen, gäben sie es aus der Hand. Sie würden es der republikanischen Mehrheit im Senat übereignen. Die Republikaner wären dann die Herren des Verfahrens mit allen Privilegien, also zum Beispiel mit dem Privileg, Zeugen zu berufen. Für die demokratischen Senatoren, die sich um die Präsidentschaft bewerben, wäre das ganz, ganz schwierig, denn sie hätten Präsenzpflicht im Senat und könnten im parteiinternen Vorwahlkampf ab Februar sich nicht mehr mit voller Kraft im Wahlkampf engagieren. Das ist also eine zweischneidige Sache, weshalb schon die Rede davon ist, dass es möglicherweise im Interesse der Demokraten liegen muss, das Verfahren noch hinauszuzögern.
Vielleicht noch ganz kurz die Reaktion bereits auf diesen Bericht, vor allem aus dem Trump-Lager.
Naja, Donald Trump hat ja heute die ganz große Bühne des NATO-Gipfels in London gesucht, um noch einmal abzulästern. Er spricht immer von Hexenjagd, Lug und Trug, so ähnlich auch im Weißen Haus. Und die Republikaner folgen dieser Einschätzung blindlings. Sie haben hier bereits am Montag einen Bericht vorgelegt, in dem sie alle Vorwürfe für null und nichtig erklären. Also damit ist deutlich, es ist nicht ein einziger Republikaner überzeugt worden von diesem Anhörungsprozess und von diesem Impeachment-Verfahren. Und so sieht es auch in der Stimmungslage der Bevölkerung aus. Da hat sich auch im Stimmungsbild nicht viel verändert.
Danke für diese Einschätzung live aus Washington, Thilo Kössler. Damit ins Inland. Die Grundrente als Faustpfand. Erst wenn klar sei, dass die Große Koalition auch fortgesetzt werde, würde die CDU in das parlamentarische Verfahren zur Grundrente einsteigen. So die CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer heute. Nach dem Votum für das GroKo-kritische Führungsduo an der SPD-Spitze wappnet sich also die Union für mögliche Nachverhandlungen des Koalitionsvertrages. Das wurde ja immer wieder gefordert vom Duo Esken-Walter Bojans für einen Fortbestand des Regierungsbündnisses. Doch ganz so radikal zeigt sich die designierte Führung nun doch nicht. Ein vorläufiger Entwurf zu einem Leitantrag für den Parteitag wurde heute öffentlich. Georg Schwarte stellt heutige und frühere Aussagen der neuen SPD-Spitze gegenüber.
Wann kommt der Moment, dass wir mit der CDU-CSU darüber verhandeln, ob in einer zweiten Hälfte der Legislatur die Einführung einer Vermögensteuer möglich ist, die Einführung einer höheren Einkommensteuer für die Spitzenverdiener möglich ist?
Ja, wann kommt der Moment? Auf dem Parteitag der SPD ab Freitag offenbar nicht. Denn das, was die Kandidatin Saskia Esken noch vollmundig forderte, Nachverhandlungen über den Koalitionsvertrag mit der Union, das findet sich im Entwurf des Leitantrages, den das SPD-Präsidium mit der designierten SPD-Chefin Esken am Dienstag erarbeitete, nicht. Abstimmung über die Zukunft der GroKo, Fehlanzeige. Auch das hatte die Kandidatin Saskia Esken einst auf Nachfrage etwas anders formuliert.
Wenn die Union nicht Nachverhandlungen zulässt, dann sagen sie auf dem Parteitag, jetzt ist Schluss.
Ja, das ist meine Empfehlung.
Jetzt, da sie designierte SPD-Chefin an der Seite von Norbert Walter-Borjans ist, scheint die Empfehlung vergessen. Der Entwurf jedenfalls sieht vor, die beiden zu wählenden SPD-Vorsitzenden mit Gesprächen über 4 Themenbereiche mit der Union zu beauftragen. Gespräche, wohlgemerkt, keine Verhandlungen, schon gar keine Nachverhandlungen. Es klingt so viel freundlicher. Es soll um 4 Themenbereiche gehen: Investitionen, Klimaschutz, gute Arbeit und Digitalisierung. Gefordert werden Milliardeninvestitionen ohne konkrete Höhe. Stetige Investitionen dürften nicht an einer schwarzen Null scheitern, heißt es. Das geht zwar gegen Olaf Scholz, die personifizierte schwarze Null als Finanzminister, aber eine konkrete sofortige Aufgabe dieser Haushaltspolitik ist eben nicht Teil des Entwurfs. Gefordert außerdem Schritte zu einem existenzsichernden Mindestlohn. Die 12 Euro, die die Kandidatin Saskia Esken verlangte, nirgends erwähnt. Norbert Walter-Borjans als Kandidat hätte sein Leitantrag vermutlich etwas radikaler geklungen.
Wenn ich heute sage, ich will zurück zu der Partei Willy Brandt, und das ist ein Linksruck, dann muss ich sagen, okay, dann will ich einen Linksruck.
Der Linksruck für den Parteitag kommt eher milde daher. Es gibt keine Frist für Gespräche mit der Union, es gäbe keine Sprengsätze im Entwurf. Nirgendwo, sagt ein Teilnehmer aus dem erweiterten SPD-Präsidium, solle stehen, dass die SPD unter bestimmten Bedingungen aus der Koalition aussteigen müsse. Walter Borjans wird von der SPD-Zeitung Vorwärts so zitiert. Klar ist, wir wollen nicht Hals über Kopf aus der Großen Koalition raus. Ein Ausstieg sei kein Selbstzweck. Die neue Parteispitze will offenbar keinen Showdown auf dem Parteitag, sondern das, was in diesem Fall sogar schon der Kandidat Walter Borjans wollte.
Das Wichtigste, was wir leisten müssen, ist Brücken bauen.
Brücken bauen. Am Donnerstag wird der Bundesvorstand über den Leitantrag entscheiden, der dem Parteitag dann einen Tag später vorgelegt wird. Am Freitag übrigens wählen sie die Doppelspitze, aber auch die neuen 3 statt der jetzt vorhandenen 6 Stellvertreter. Nach Clara Geiwitz, der unterlegenen Scholz-Partnerin, nach Arbeitsminister Heil, hat jetzt auch Juso-Chef Kevin Kühnert die Hand gehoben. Er will, auch das eine Premiere, als Juso-Vorsitzender zugleich SPD-Vizechef werden. Kühnert hatte Esken Walter Borjans massiv unterstützt. Jetzt könnte mit ihm ein weiterer Vertreter des linken Flügels an die SPD-Spitze rücken. Zumindest personell kein Weiter-so. Das wiederum hatte der Kandidat Walter Borjans ja auch schon versprochen.
Wir dürfen kein Weiter-so machen. Die Menschen wollen auch sehen, dass wir personell einen Neuanfang machen.
Soweit der Beitrag von Georg Schwarte. Es ist das deutsche Bildungstrauma. Im Jahr 2000 bescheinigt die PISA-Studie deutschen Schülern unterdurchschnittliche Leistungen. Das ist knapp 10 Jahre her jetzt. In den folgenden Erhebungen von PISA schnitt Deutschland etwas besser ab bis heute. Die aktuelle 7. Studie besagt jetzt aber, deutsche Schüler sind wieder schlechter geworden. Die konkreten Ergebnisse fasst Christiane Habermals zusammen.
Deutsche Schülerinnen und Schüler liegen in allen 3 getesteten Feldern, Lesekompetenz, Mathematik und Naturwissenschaften, zwar über dem Durchschnitt der OECD-Länder. Aber ihre Leistungen bleiben im internationalen Mittelfeld, weit abgeschlagen von der Spitzengruppe aus Teilen Chinas, Hongkong und Singapur sowie Estland, Kanada und Finnland. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek ist dann auch alles andere als zufrieden.
Wir wollen, und ich glaube, das muss unser Anspruch sein, ein wirklich exzellentes Bildungsniveau haben. Wir wollen in die Spitze der PISA-Studie aufsteigen. Wir scheuen den Vergleich nicht mit den ganz Leistungsstarken. Da wollen wir hin.
Weltweit nahmen rund 600.000 15-Jährige aus 79 Ländern am Test teil. Aus Deutschland waren es rund 5.500 Schülerinnen und Schüler aus allen Schularten. Der Schwerpunkt lag, wie zuletzt im Jahr 2009, im Bereich Lesen. Das Ergebnis: 11,3% erreichten sehr gute Leseergebnisse, 4% mehr als noch vor 10 Jahren. Erneut ist aber auch der Anteil der Jugendlichen in Deutschland mit nur sehr geringen Lesefähigkeiten größer geworden. Jeder 5. 15-Jährige ist demnach nicht in der Lage, den Sinn von einfachen Texten zu erfassen oder zu reflektieren. Auch in Sachen Leselust fallen die deutschen Jugendlichen im internationalen Vergleich ab. Mehr als die Hälfte, 50,3%, gab an, ich lese nur, wenn ich muss. Lediglich ein Viertel erklärte, dass Lesen zu den liebsten Hobbys gehöre. International war das jeder Dritte. OECD-Vizegeneralsekretär Ludger Schuknecht kritisierte, dass von der positiven Dynamik in der deutschen Bildungspolitik nach dem PISA-Schock im Jahr 2000 nicht mehr viel zu spüren sei.
Diese Verbesserungen sind zum Stillstand gekommen und in den letzten beiden PISA-Zyklen ist die Leistung tatsächlich zurückgegangen. Im Lesen stagnieren die Fortschritte der letzten beiden Zyklen und in Mathematik und Naturwissenschaften sind Deutschlands Ergebnisse wieder auf dem gleichen Niveau der ersten PISA-Zyklen Mitte der 2000er Jahre.
Abgefragt wurde auch, was die Jugendlichen denn lesen. Bei Romanen und Fiktion hat sich wenig verändert. Rund ein Drittel liest Bücher, genau wie 2009. Doch vor 10 Jahren gaben noch über 60% der Jugendlichen an, mehrmals im Monat eine Tageszeitung zu lesen. Diese Zahl hatte sich jetzt mehr als halbiert. Stattdessen wird mehr gechattet und online gelesen. Vor diesem Hintergrund sei es besorgniserregend, so OECD-Vize Schuknecht.
Dass nur jeder 10. Schüler in Deutschland in der Lage war, Tatsachen von Meinungen aufgrund von impliziten Hinweisen zum Inhalt oder zur Quelle der Information zu unterscheiden. Dieses Ergebnis ist in den meisten OECD-Ländern ähnlich. Aber es gibt auch Länder, in denen das besser ist. In Kanada, Estland, Finnland, Singapur und den USA demonstrieren mehr als einer von 7 Schülerinnen die Fähigkeit, zwischen Fakten und Fiktion zu unterscheiden.
Die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann, CDU, erklärte, die Ergebnisse seien weniger auf die Qualität der Schulen als auf einen zunehmenden Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund zurückzuführen. Laut OECD sei die Zuwanderung jedoch nur zum Teil für die Ergebnisse verantwortlich. Andere Länder würden mit diesen Herausforderungen weitaus besser zurechtkommen.
Deutschlands Schüler schneiden in der PISA-Studie wieder schlechter ab. Das war der Beitrag von Christiane Habermals. Vor der Sendung habe ich diese Ergebnisse mit Professor Eckhard Klieme vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung in Frankfurt besprochen. Er ist Mitentwickler der PISA-Studie. Und zunächst habe ich ihn gefragt, ob wir uns einfach damit abfinden müssen, dass deutsche Schüler im internationalen Vergleich nur Mittelmaß sind.
Nein, sie sind ja nicht Mittelmaß, sondern sie liegen statistisch signifikant über dem OECD-Mittel.
Aber sie gehören nicht zur Spitzengruppe, sagen wir das.
Sie gehören nicht zur Spitzengruppe. Mhm. Was wir feststellen müssen, das ist eigentlich das große Problem, dass wir eine Stagnation haben in Deutschland, was den Leistungsstand anbelangt und vor allem, dass wir wieder eine Vergrößerung der Ungleichheit in unserem Bildungssystem haben. Und das sind die beiden für uns wirklich wichtigen Dinge.
Zur Ungleichheit kommen wir vielleicht gleich noch. Bleiben wir mal bei der Stagnation. Warum verbessern sich deutsche Schüler nicht, verschlechtern sich jetzt sogar mit dieser Studie dieses Jahr? Die großen Probleme wie Lehrermangel, Unterrichtsausfall, schlecht ausgestattete Schulen, die sind ja altbekannt.
Ich glaube, man muss das im großen Maßstab sehen. Wir haben jetzt ungefähr 2 Jahrzehnte PISA-Studien gehabt und im ersten Jahrzehnt haben wir sehr gute Fortschritte gesehen. Mit sehr großem Elan wurde auch koordiniert von allen Ländern am Schulsystem gearbeitet. Es wurden zum Beispiel Programme entwickelt, sehr starke, sehr systematische und wirksame Programme für Mathematik- und Naturwissenschaftsunterricht. Dieser Elan ist nach ungefähr 10 Jahren verebbt. Wir haben nicht mehr das koordinierte Handeln. An vielen Stellen, beispielsweise wenn es um Evaluierung in der Schule geht, um Vergleichsarbeiten und sowas, gibt es sogar wieder Rückschritte und viel Unsicherheit im System. Und vor allem, und das zeigt sich jetzt bei der Studie mit dem Schwerpunkt Lesen, mangelt es an einer systematischen, koordinierten Förderung von Lesefähigkeiten. Das heißt, der Elan der ersten 10 Jahre ist verschwunden, ist uns abhanden gekommen und da muss die Bildungspolitik wieder nacharbeiten.
Wo ist er denn hin verschwunden? Weil wenn man den Bildungspolitikern zuhört in allen 16 Bundesländern, dann haben sie sich ja quasi auf die Fahne geschrieben, die Bildungsrepublik auszurufen und alles zu verbessern.
Die Bildungsrepublik war, glaube ich, vor ziemlich genau 10 Jahren das Thema. Aber sie ist dann nicht wirklich umgesetzt worden, sondern dann sind wieder andere Themen hochgekommen, wie etwa Inklusion und Integration, was natürlich eine ganz wesentliche gesellschaftlich relevante Aufgabe auch der Schulen ist. Aber dadurch ist der Stachel, den PISA ja gesetzt hat, nämlich doch ein Stück weit mehr den Fokus auf fachliche Leistungen, auf die kognitive Förderung zu setzen, der ist vielleicht wieder ein bisschen erlahmt. Und es gab natürlich auch einiges Durcheinander an Schulen, etwa mit G8, G9, Schulinspektion rein, Schulinspektion raus, etc. Also offensichtlich ist die Energie nicht gebündelt auf dieses Thema fachliche Leistungen gesetzt worden.
Eine schlechte Nachricht aus der PISA-Erhebung ist aber die, Sie haben es schon angesprochen, dass die Ungleichheit wächst. Also die Schere zwischen Arm und Reich wächst auch auf dem Bildungssektor. Kinder aus reichem Haus schneiden besser ab als Kinder aus eher sozial schwachen Haushalten. Und zwar deutlich früher oder deutlich stärker als früher und auch deutlich größer als im OECD-Durchschnitt. Ist diese schlechte Nachricht vielleicht eigentlich noch beunruhigender als die vielleicht mittelmäßigen Leistungswerte?
In der Tat ist die Ungleichheit das zentrale Problem und die kommt ja dadurch zustande, dass gerade die Leistungsschwächeren noch schwächer geworden sind im Lesen und auch in der Mathematik. Das heißt, am unteren Ende unserer Leistungsskala haben wir zu wenig Kapazität, um systematisch zu fördern. Und da rächt sich daneben, wie ich meine, dass wir in Deutschland nicht schon nach PISA 2000 versucht haben, ähnlich wie wir es in Naturwissenschaften getan haben, sehr intensiv Lehrkräfte zu schulen, neue Konzepte zu erproben und auch systematisch zu evaluieren auf ihre Bewährung im Alltag hin, um Lesen zu fördern. Es gab sozusagen eine Vielfalt von bunten Programmen, die aber zu wenig erprobt, zu schwach eingesetzt waren, um wirklich Wirkung zu erzeugen.
Ja. Also das wäre quasi Ihre Anregung, das zu verbessern. Aber wie soll man das machen, wenn es überhaupt gar keine Lehrer mehr gibt? Also der Lehrermangel ist ja so groß schon, dass man damit einfach gar nicht weiterkommt.
In der Tat, das Problem des großen Lehrermangels ist dazugekommen. Die Hochschulen tun das, was sie können, um mehr Lehrer auszubilden. Aber wir werden wahrscheinlich auf eine gewisse Dauer nicht ohne Seiteneinsteiger kommen. Man kann bedauern, dass die Prognosen zu unklar waren, dass da vielleicht Fehler gemacht worden sind in den Prognosen. Aber wir haben jetzt diese Situation und was ich jetzt fordern würde als Bildungsforscher ist tatsächlich eine systematische Rekrutierungspolitik und vor allem auch Ausbildungspolitik für diese Seiteneinsteiger. Und das ist ein anderes Problem, wo einfach die Bildungspolitik nicht wirklich handelt. Im Gegenteil, die Länder konkurrieren untereinander um die Lehrkräfte und auch um die guten Quereinsteiger. Und es gibt zum Beispiel fast gar keine Forschung darüber, wie man solche Seiteneinsteiger möglichst gut fördert und wo man dann auch Finanzmittel, die man dringend braucht natürlich, zusätzlich am besten einsetzt, zum Beispiel um diese Person zu coachen.
Wenn man sich jetzt die Spitzenreiter von PISA anschaut, das sind meistens asiatische Länder, also diesmal besonders China und Singapur sind da zu nennen, denen wird so eine etwas autoritäre Struktur im Bildungssystem oder beziehungsweise in der Schule nachgesagt. Wollen wir denn da überhaupt hinkommen?
Nein, und wir wollen gerade Klarheit haben über diese auch kulturellen Unterschiede. Das ist für mich als Wissenschaftler, der nach wie vor sich aktiv bei PISA beteiligt, ein ganz wichtiges Motiv. Ich möchte eben nicht der OECD darin folgen, die leider häufig so tut, als gäbe es denen einen besten Weg in der Bildungspolitik oder in der Bildungspraxis, sondern ich bin davon überzeugt, dass es in verschiedenen Kulturen unterschiedliche Wege geben muss. Und PISA kann genau dies auch zeigen. Ein kleines Beispiel, wir haben untersucht, und zwar mit PISA, in welchem Verhältnis die Leistungen der Schüler zu ihrem emotionalen Wohlbefinden in der Schule stehen. Und das Interessante ist, dass in Korea es einen ganz engen Zusammenhang gibt. Das heißt, je besser die Leistung, umso wohler fühlt man sich in der Schule. In Deutschland gilt das für eine kleinere Gruppe besonders leistungsschwacher, die sich dann auch nicht wohlfühlen, nicht aufgefangen fühlen in der Schule. Auf die muss man besonders achten, das ist die eine Botschaft. Und die andere ist aber, dass für die Mehrzahl der Schüler es gar keinen Zusammenhang zwischen ihrer Leistung und dem Wohlbefinden gibt. Und das, finde ich, ist eine gute Nachricht für unsere Kultur. Und die wollen wir auch beibehalten, natürlich.
Also nicht nur schlechte Nachrichten von PISA für das deutsche Bildungssystem. Das war Eckhard Klime vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung in Frankfurt am Main. 23.33 Uhr, wir kommen jetzt in diesen Nachrichten vom Tage im Deutschlandfunk zu unseren Kurznachrichten. Die Bundesregierung hat ihren aktuellen Integrationsbericht vorgelegt. Uli Haug.
Deutschland kann Integration und Deutschland ist ein Einwanderungsland. Das sind die Kernbotschaften der Integrationsbeauftragten Wittmann-Mautz. Sie will, dass Einwanderung als Chance für Wirtschaft und Gesellschaft gesehen werden. Angesichts der Tatsache, dass jede vierte Person einen Migrationshintergrund hat, würden zudem Zuschreibungen wie wir und ihr die deutsche Realität längst nicht mehr abbilden. Dennoch, so die CDU-Politikerin, müsse Migration weiter gestaltet und geordnet werden. Beispielsweise beim Erlernen der deutschen Sprache. Hier fordert Wittmann-Mautz verpflichtende Sprachtests und bessere Sprachförderung schon vor der Schule, auch wenn Bildung Ländersache ist. Außerdem will sie Frauen mit Migrationshintergrund besser unterstützen. Denn die haben ein höheres Armutsrisiko und es auf dem Arbeitsmarkt besonders schwer. Um die Akzeptanz von Einwanderung zu erhöhen, so die CDU-Politikerin, müsse zudem Kriminalität konsequent bekämpft werden. Das gelte aber auch für rechtsextremistische, antisemitische oder muslimfeindliche Straftaten.
3 Monate nach dem Attentat auf einen Georgier in Berlin gibt es Hinweise, dass Russland für den Anschlag verantwortlich ist. Arne Hell.
Es ist unter anderem eine Faxnummer, die bei den Ermittlern den Verdacht bestärkt haben soll, dass russische staatliche Stellen mit dem Mord zu tun haben könnten. Eine Faxnummer, die der mutmaßliche Mörder verwendet haben soll, als er sein Visum für die EU beantragt hatte. Diese Nummer führt nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung zu einem Unternehmen in Russland, das wiederum mit dem russischen Verteidigungsministerium zusammengearbeitet haben soll. Ein weiteres Indiz: Die russischen Behörden hatten vor ein paar Jahren in einem anderen Mordfall selbst nach dem mutmaßlichen Attentäter gefahndet. Plötzlich war diese Fahndung allerdings eingestellt worden. Der Verdacht: Der Mann könnte für Attentate rekrutiert worden sein. Eingereist nach Deutschland ist er dann im August dieses Jahres mit einer gefälschten Identität. Sollte die Bundesanwaltschaft den russischen Staat tatsächlich für den Mord verantwortlich machen, könnte das für das deutsch-russische Verhältnis ernsthafte Konsequenzen haben.
2. Tag beim Weltklimagipfel in Madrid. Alarmierende Zahlen setzen die Grundlage für weitere Verhandlungen dort. Werner Eckert.
2019 ist das zweit- oder drittwärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Das geht aus Daten hervor, die die Weltwetterorganisation WMO bei der Klimakonferenz in Madrid veröffentlicht hat. Das vergangene Jahrzehnt war insgesamt deutlich die wärmste Periode. Das hat nach Ansicht der Wissenschaftsorganisation zu außergewöhnlichen Hitzewellen wie der in Mitteleuropa und Australien in diesem Sommer beigetragen. Im Durchschnitt sind die Temperaturen weltweit bereits um 1,1 Grad gestiegen seit Beginn der Industrialisierung. Besonders stark ist der Anstieg mit 2,5 Grad in der Arktis. Damit verbunden ist eine rapide Eisschmelze. Die bisherigen Ansätze zum Klimaschutz seien längst nicht ausreichend, sagt WMO-Generalsekretär Petteri Talas. Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre steige weiter und sei auf dem höchsten Niveau seit 3 Millionen Jahren.
Regierungskrise in Finnland. Ministerpräsident Rinne ist zurückgetreten. Warum, Carsten Schmiester?
Es war ein kleiner Streik mit unerwarteten Konsequenzen. 700 Paketsortierer der staatlichen finnischen Post sollten neue Arbeitsverträge und weniger Geld bekommen. Sie traten in den Ausstand. Es gab Solidaritätsstreiks anderer Gewerkschaften und am Ende eine Einigung. Die neuen Verträge wurden nicht wirksam. Doch dann eskalierte der Streit um die Rolle der linksliberalen Koalitionsregierung unter dem sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Antti Rinne. Hatte er vorher vom Postdeal gewusst? Hatte er dem Vorstand grünes Licht gegeben? Das Dementi überzeugte weder Opposition noch die Zentrumspartei, den größten Koalitionspartner. Man habe das Vertrauen in Rinne verloren, so das Zentrum gestern. Heute Mittag ist der Ex-Gewerkschafter dann zurückgetreten. Die Regierung soll aber offenbar gerettet werden, denn bei Neuwahlen hätte die Koalition nach aktuellen Umfragen keine Mehrheit mehr. Die rechtspopulistischen Finnen würden stärkste Partei. So wird die erst 34-jährige Verkehrsministerin Sanna Marin von den Sozialdemokraten als Rinnes wahrscheinliche Nachfolgerin genannt. Finnland hat noch bis Jahresende den EU-Ratsvorsitz inne. Sie werde sich der Verantwortung nicht entziehen, hat Marin nach ihrer eiligen Rückkehr aus Brüssel auf dem Flughafen von Helsinki gesagt.
Und an den Finanzmärkten haben heute mal wieder Äußerungen von Donald Trump dominiert. Aussagen zum Handelsstreit mit China ließen den Dow Jones um gut 1 Prozentpunkt fallen. Und in Europa macht ein anderes Thema Sorge, Viktor Goitka.
Wasser in den Wein kippen. Mit diesem Bild ist ziemlich präzise beschrieben, was heute an den Aktienbörsen los war. US-Präsident Donald Trump verscheuchte so ziemlich alle Hoffnung der Anleger, denn Trump droht Frankreich mit Strafzöllen auf Handtaschen, Käse und eben Schaumwein. Bis zu 100% Strafzölle könnten ab Mitte Januar schon fällig werden auf französischen Käse, auf Handtaschen oder auch Champagner. Denn Trump stößt sich an der französischen Digitalsteuer, die auch US-Tech-Unternehmen belastet. In den vergangenen Wochen hatten Anleger in Sachen Handel fieberhaft auf mildere Töne aus dem Weißen Haus gesetzt und die Börsen nach oben getrieben in Richtung neuer Rekorde. Doch die Champagnerlaune ist plötzlich passé. Denn Trump hat heute auch angedeutet, einen Handelsdeal mit China könne er sehr weit in die Zukunft schieben. Und über den europäischen Autobauern schwebt immer noch das Damoklesschwert, dass Trump im Wahljahr 2020 vielleicht Autozölle als taktisches Ass zücken dürfte. Der französische Leitindex CAC 40 ging heute 1% schwächer aus dem Handel, am DAX aber perlt die ganze Debatte ab. Er schließt 0,2% im Plus bei 12.990 Punkten. Denn kurz vor Handelsschluss zeigten sich US-Präsident Trump und der französische Präsident Macron versöhnlich. Ziemlich übereinstimmend gaben beide zu Protokoll, vielleicht könnten sie eine Lösung finden. Dann könnte auch die Champagnerlaune ans Börsenparkett zurückkehren.
Deutschlandfunk, 23 Uhr, genau 40 Minuten. Es sind Orte wie Lüchte oder Bergisch Gladbach, die derzeit öfters Orte des Grauens genannt werden, allein wegen der erschütternden Fälle von Missbrauch dort. Und immer, wenn solche Fälle publik werden, kann man einen Eindruck davon bekommen, wie groß die Dunkelziffer der Missbrauchsfälle hierzulande sein muss. Es gibt noch viele andere Orte des Grauens, Schulen, Kirchen oder Sportverbände zum Beispiel. Und um diese Orte in Zukunft schneller ausfindig zu machen, hat die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Kindesmissbrauch einen Empfehlungskatalog vorgestellt. Marie-Therese Harasim stellt die Vorschläge vor.
Ausreichend Geld, Einbindung der Opfer und Transparenz, das sind die wichtigsten Empfehlungen einer unabhängigen Kommission für die Aufarbeitung von Kindesmissbrauch. Täter müssten benannt und Taten aufgeklärt werden. Wichtig sei auch eine aufgeschlossene Haltung gegenüber den Rechten der Betroffenen. Aufarbeitungsprozesse müssten von Anfang an öffentlich gemacht werden. Nur so können Strukturen aufgedeckt werden, die zum Missbrauch an Kindern beigetragen haben. Per Brieken, der Direktor des Instituts für Sexualforschung und forensische Psychiatrie und Mitglied der Kommission, forderte außerdem:
Niedrigschwellig und unabhängig muss das Angebot sein. Beispielsweise können eben spezialisierte Fachberatungsstellen auch als Anlaufstelle dienen.
Weiterhin sei es wichtig, dass die Vernetzung unter den Betroffenen gefördert werde. Und Institutionen müssen gedrängt werden, Missbrauchsfälle proaktiv aufzuarbeiten, nicht erst nachdem erste Fälle publik geworden sind. Für die Kommission unter dem Vorsitz von Sabine Andresen war wichtig,
dass betroffene Menschen, die sexuelle Gewalt erlebt haben, im Verein, in der Schule, in der Heimerziehung, ein Recht auf Aufarbeitung haben.
Die Empfehlungen dienen daher der Anerkennung des Leids der Opfer. Sie sind nicht dafür da, die Institutionen zu rehabilitieren, mahnte Andresen. Die vorgestellten Empfehlungen richten sich an alle Institutionen: Sportvereine, Schulen, Musikvereine und Kirchen. Aufarbeitung ist heute so wichtig wie damals, so Andresen weiter, denn sie sei wesentlich für den Kinderschutz.
Und das korrespondiert damit, dass Institutionen und Verantwortliche, die dort tätig sind, die Pflicht zur Aufarbeitung haben.
Auch vom Staat forderte die Kommission verstärktes Handeln. Im Bereich der Prävention müsse mehr passieren. So sollten Konsequenzen aus den Aufarbeitungsprozessen gezogen, Fachberatungsstellen gestärkt und Maßnahmen zum Kinderschutz verbessert werden. Laut Brieken glaubt die Kommission, dass
Präventionsmaßnahmen ohne eine solche Aufarbeitung nicht verhindern können, dass eine verborgene Geschichte weiterhin wirksam ist und eben in die Gegenwart hineinreicht. Wir haben keine Alternative dazu aufzuarbeiten, wenn wir zu Veränderungsprozessen kommen wollen, in denen sich Leid nicht immer wieder wiederholt.
Die heute vorgestellten Empfehlungen sollen den Institutionen, die sexuellen Missbrauch aufarbeiten wollen, eine Hilfe sein. Aber sie sollen auch den Opfern eine Orientierung geben, die ihr Recht einfordern wollen.
Deutschland altert. Die Anzahl an jungen und erwerbstätigen Menschen nimmt in Zukunft weiter ab. Die Zahl der Menschen im Rentenalter, sie wächst. Wird das Land also in Zukunft von den Alten regiert und gelenkt? Auch um dem demografischen Wandel etwas entgegenzusetzen, hat die Bundesregierung eine Jugendstrategie entwickelt. Sie soll junge Menschen für politische Teilhabe begeistern. Wie das funktionieren soll, stellt Johannes Kuhn vor.
Angela Merkel sitzt in einem holzvertäfelten Konferenzsaal im Bundeskanzleramt.
Um sie herum keine Beamten, Minister oder Auslandsdelegationen, sondern 120 Jugendliche.
So jung war das Durchschnittsalter hier in diesem Saal noch nie, glaube ich.
Stellt die Kanzlerin fest. Insgesamt leben 14 Millionen junge Menschen zwischen 12 und 27 Jahren in Deutschland. Nicht erst seit der Fridays for Future-Bewegung muss sich die Bundesregierung anhören, dass sie die Wünsche dieser Gruppe vernachlässigt. Die Jugendstrategie, die das Kabinett nun beschlossen hat, soll einen Kontrapunkt setzen. In Zusammenarbeit mit jungen Menschen, betont Jugendministerin Franziska Giffey.
Wir haben ganz viel Beteiligung gehabt in den Jugendpolitiktagen, in den Jugendaudits, in Workshops, in Hearings, wo wir die jungen Stimmen gehört haben.
Die Jugendstrategie ist nicht nur ein Novum, an ihr sind auch alle Ministerien beteiligt, also nicht nur Giffeys Haus. Ein Fortschritt findet die 19-jährige Studentin Anne-Sophie Spieler, die am Prozess beteiligt war.
Ich finde, dass Jugendbeteiligung und Mitsprache auf gar keinen Fall eine Sache von einem Ministerium sein darf.
163 Handlungsmaßnahmen enthält die Strategie, darunter meist bekannte Projekte oder institutionalisiertes wie den regelmäßigen Jugendbericht. Ein Jugendbundestag beim Jugendpolitiktreffen im Sommer heißt diskutiert, ist erwartungsgemäß nicht dabei. Es fehle weiterhin eine echte Mitsprache, sagt Spieler.
Natürlich werden wir angehört, auch in so einem Rahmen, was natürlich ganz toll ist. Und wir sind auch einfach unfassbar privilegiert, dass wir das machen dürfen. Allerdings sitzen wir bei maßgeblichen Entscheidungen immer noch nicht dabei und werden auch, glaube ich, oft genug einfach nicht angehört, eingeladen und ernst genommen.
Auf lokaler Ebene existieren bereits Jugendparlamente. Ihr tatsächlicher Einfluss fällt höchst unterschiedlich aus. Die Bundesregierung will solche Projekte fördern, zudem im nächsten Jahr eine Bundesjugendkonferenz veranstalten. Unkonkret findet das Tobias Köck, Vorsitzender des Deutschen Bundesjugendrings.
Da ist uns noch nicht ganz klar, was dann letztendlich die Formate sind, beziehungsweise auch das Konkrete an der Jugendbeteiligung, weil wünschenswert werden natürlich schon auch, dass einfach junge Menschen direkt wählen können, also mit 14 oder 16 zur Wahl gehen können. Sowas bildet die Jugendstrategie jetzt nicht ab.
Gesetzesvorhaben auf die Auswirkungen auf junge Menschen zu prüfen, bleibt weiterhin freiwillig. Dabei könne man eben heute oft gar nicht mehr von reinen Jugendthemen sprechen, sagt Köck.
Heute kamen ganz viele Themen zur Sprache, sei es Nachhaltigkeit, sei es der Freiwilligendienst beispielsweise, jetzt in der Runde mit der Kanzlerin auch, sei es Zugtickets für junge Menschen, dass sie im ÖPNV einfach günstig unterwegs sein können. Also alles Querschnittsthemen, auch nicht nur Jugendthemen, sondern Querschnittsthemen gesellschaftlich, und dass man da junge Menschen ernst nimmt und nicht dann am Ende sagt so, ach ja, wir haben euch angehört, aber umsetzen können wir das eigentlich nicht, weil es politisch nicht opportun erscheint.
Ein vergiftetes Gesetz mit einer vergifteten Sprache. So hat die bayerische Opposition das dortige Integrationsgesetz mal bezeichnet. Vor knapp 3 Jahren war das. Damals wurde in einer Rekordmarathonsitzung dieses Gesetzesvorhaben der CSU im Bayerischen Landtag beschlossen. Es sieht strenge Auflagen für Migranten vor. Damals hatten Grün und SPD Klage angekündigt. Dieser hat der Bayerische Verfassungsgerichtshof nun in Teilen Recht gegeben. Die Einzelheiten von Michael Watzke.
Vor dem ehrfurchteinflößenden Justizpalast in München steht heute eine schlichte weiße Holzbank. Aber obwohl die Sonne herrlich strahlt, sitzt auf der Bank niemand. Denn in altdeutscher Schrift steht auf der Rücklehne: nur für Menschen ohne Migrationshintergrund. Das Ganze ist eine Protestaktion der Linken und von Flüchtlingsorganisationen. Im Justizpalast, in Raum 270, geht es sachlicher zu, aber durchaus auch emotional, zum Beispiel bei Gülseren Demirel.
Also erstens freue ich mich, dass wir einen Teilerfolg erzielt haben. Also wir haben mit unserem Ziel jetzt das Gesetz so, nicht, dass es nicht in Kraft tritt, das konnten wir nicht verhindern. Aber ich denke, der Teilerfolg macht uns sehr optimistisch.
Demirel ist Münchner Landtagsabgeordnete der Bayerischen Grünen. Sie vertritt die Klage ihrer Partei gegen das Bayerische Integrationsgesetz. Soeben hat Gerichtspräsident Peter Küspert in dunkelblauer Robe das Urteil des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs verkündet. Küspert hält 3 von 22 Artikeln des Gesetzes für verfassungswidrig. Gülseren Demirel findet,
dass das Verfassungsgerichtshof eigentlich auch der Staatsregierung eine symbolische Ohrfeige verpasst hat, indem sie gesagt hat, Leitkultur und diese ganzen Integrationsdefinitionen sind eigentlich gesetzlich gar nicht richtig überprüfbar.
Tatsächlich haben die Richter weder für noch gegen die Leitkultur geurteilt. Küspert hatte gesagt, der Staat habe das verfassungsmäßige Recht, Integrationsziele zu formulieren und ihnen auch einen Namen zu geben. Solange Leitkultur nicht zu Assimilation führen solle, sei aus juristischer Sicht nichts gegen den unjuristischen Begriff Leitkultur einzuwenden. Was die Richter aber eindeutig als Verfassungsbruch sehen, ist Artikel 11 des Integrationsgesetzes. Dort schreibt der bayerische Staat den öffentlich-rechtlichen Rundfunkorganisationen in Bayern, also dem Bayerischen Rundfunk, vor, er müsse in seinem Programm die Leitkultur und ihre Ziele unterstützen. Muss er nicht, sagt Richter Küspert und fügt donnernd hinzu, in Bayern gilt Rundfunkfreiheit. Gut so, sagt Gülserin Demirel.
Die Rundfunkanstalten, was für uns ein ganz, ganz wesentlicher Teil der Klageschrift war, dass sie dadurch auch ihre Neutralitätspflicht verlieren, hat das Verfassungsgericht aber auch sehr klar zum Ausdruck gebracht, dass wir da Recht haben.
Schräg gegenüber der grünen Landtagsabgeordneten sitzt Tobias Reiß, parlamentarischer Geschäftsführer der CSU-Landtagsfraktion. Sollte er soeben tatsächlich eine juristische Ohrfeige kassiert haben, so lässt er es sich zumindest nicht anmerken.
Ja, der Verfassungsgerichtshof hat das Integrationsgesetz in seinen wesentlichen Teilen bestätigt. Es besteht ja aus 22 Vorschriften, nur 2,5 davon sind kritisch eingeordnet. Das heißt, der bayerische Weg, Integration zu fördern, aber auch den Respekt vor unserer Werteordnung einzufordern, dieses gegenseitige Miteinander wurde vom Verfassungsgericht bestätigt.
Klar ist, das Gesetz muss noch einmal im Bayerischen Landtag verhandelt und verändert werden. Wann das geschehen soll, ist offen. Vor 3 Jahren hatte es bei der Verabschiedung des jetzigen Gesetzestextes stundenlange Rededuelle bis tief in die Nacht gegeben. Das könnte auch diesmal passieren.
Es ist das kleinste aller EU-Länder und es hat den größten Politikskandal. Ein Krimi, wie viele sagen, aber er ist leider keine Fiktion. Auf Malta ist die Regierung über den Mordfall Caruana Galizia gestürzt. Eine Beobachtergruppe der EU stellt dem Land jetzt dementsprechend ein desaströses Zeugnis aus. Alexander Göbel aus Malta.
Jeder noch so kurze Weg in sein Büro wird in diesen Tagen zum Spießrutenlauf für Maltas Ministerpräsident Joseph Muscat. Komplize, an deinen Händen klebt Daphnes Blut, rufen ihm wütende Menschen nach. Was sie ihrem Regierungschef vorwerfen, ist ungeheuerlich. Er soll seinen Kabinettschef Keith Skembri gedeckt haben, den mutmaßlichen Auftraggeber des Mordes an der Journalistin Daphne Caruana Galizia vor 2 Jahren. Muscats Versprechen, im kommenden Januar zurückzutreten, hält tausende Demonstranten nicht davon ab, weiter seinen sofortigen Rücktritt zu fordern. Justitia! Justitia! Mit ihrer Wut und ihrer Enttäuschung sind die Menschen in Malta nicht alleine. Eine Gruppe von EU-Parlamentariern führt gerade Gespräche im kleinsten Mitgliedstaat der Union. Und wie die meisten seiner Kollegen hat auch der Grünen-Abgeordnete Sven Giegold große Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Premierministers. Muscat stehe für den Sumpf aus Finanzkriminalität und Korruption, der Daphne Caruana Galizia das Leben gekostet habe. Eine solche Person könne nicht einfach so am EU-Gipfel am 12. und 13. Dezember in Brüssel teilnehmen.
Wir hatten ein durchaus eher kühles und von Konflikt geprägtes Treffen mit Premier Muscat. Die große Mehrheit der Delegation versteht einfach nicht, warum er noch länger im Amt bleibt. Er bringt damit auch Europa in eine schwierige Lage.
Mit dem maltesischen Noch-Premier sei kein normaler Umgang mehr möglich, findet Giegold. Muscat müsse sich seiner Verantwortung sofort und nicht erst ab Januar stellen. Ähnlich formuliert das auch die niederländische Abgeordnete Sophie Innetveld nach dem Treffen mit Muscat und anderen Regierungsvertretern. Bei den lauten Demonstrationen in den Straßen von Valletta ist sie kaum zu hören. Wenn der Premier seinen Rücktritt bekannt geben will, muss er das gegenüber dem Menschen hier in Malta selbst tun. Ich werde das nicht für ihn übernehmen. Es ist schwer, sich vorzustellen, wie die Glaubwürdigkeit seines Amtes aufrechterhalten werden kann. In der Politik geht es um Vertrauen. Und genau dieses Vertrauen, so die Parlamentarierin, sei so wörtlich sehr stark beschädigt. Nicht nur zwischen der Regierung und der maltesischen Bevölkerung, sondern auch zwischen Malta und der EU. Auch die EU-Kommission hat inzwischen auf die Staatskrise in Malta reagiert. Sie warnt die Regierung in Valletta davor, sich in die Ermittlungen zum Mord an der Journalistin Daphne Caruana Galizia einzumischen. In einem Telefonat soll die für Werte und Transparenz zuständige EU-Kommissarin Vera Jourova den maltesischen Justizminister Owen Bonici geradezu ermahnt haben, auf keinen Fall politisch in die Untersuchung des Mordfalls einzugreifen. Während die EU die Ergebnisse der Ermittlungen abwarten will, bevor sie Maßnahmen gegen Malta ergreift, machen die Menschen in Malta ihrer Wut weiter Luft. Blockieren vorübergehend das Parlament in Valletta, hindern Abgeordnete, das Gebäude zu verlassen, werfen Eier auf den Justizminister. Der, so sagen viele, habe schon vorher keine weiße Weste mehr gehabt. Wie so viele andere in dieser Regierung. Shame on you!
Soweit die Tageszusammenfassung im Deutschlandfunk. Fehlt noch die Presseschau. Heute hat sie Sonja Hemke mitgebracht.
Ja, die Zeitungen blicken unter anderem nach London, wo anlässlich des 70-jährigen Bestehens der NATO die Staats- und Regierungschefs zusammengekommen sind. Die Frankenpost aus Hof schreibt zum Zustand der NATO, der französische Staatschef Macron bescheinigt, ihr hirntot zu sein. Es fehlt ihr gewiss der klare Kopf, der sie steuert. US-Präsident Trump steht für Wankelmütigkeit und Unstetigkeit. Aber die NATO steht und fällt mit den USA, die früher unerschütterlicher Garant der Allianz waren. Die Hirntoten müssen rasch reanimiert und mit Vernunft beatmet werden, damit sie zu der Einsicht gelangen, nur gemeinsam sind wir stark und können in dieser Welt mit der aufstrebenden Supermacht China überleben. Nach Meinung der Rhein-Pfalz aus Ludwigshafen befindet sich die NATO in ihrer schwersten Krise. Denn viel schwerer als vor rund 30 Jahren der Verlust des Gegners wiegt der derzeitige Verlust der politischen Einigkeit. Die Konflikte innerhalb der Allianz haben ein Ausmaß erreicht, das langfristig existenzbedrohend ist. Das liegt zum einen an Washington, ohne dass die NATO militärisch nicht handlungsfähig wäre. Zweiter großer Problemfall ist die Türkei. Deren Präsident Erdogan liegt im Dauerstreit mit den westlichen Partnern und sucht die Annäherung an Russland. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung bemerkt, nein, eitel Sonnenschein herrscht nicht im Kreis der 29. Die Bedrohungsanalysen divergieren, die Interessenunterschiede sind groß. Dabei hat sich an Wert und Bedeutung der NATO wenig geändert, im Grunde nichts. Sie stärkt die Sicherheit aller Mitglieder, der europäischen wie der nordamerikanischen. Bedauerlicherweise hat sich die Unsitte eingebürgert, aufzurechnen, wem sie mehr nütze und wem weniger. Kommentiert werden auch die Ergebnisse der PISA-Studie. Der Reutlinger Generalanzeiger findet diese so schlecht nicht. Bei Lesekompetenz, Mathe und Naturwissenschaften liegen die deutschen Schüler über dem OECD-Schnitt. Damit ist man zwar weit entfernt von den Klassenbesten, aber doch immerhin im vorderen Mittelfeld. Für die Schwäbische Zeitung aus Ravensburg bleibt der große Schock diesmal zwar aus, die aktuelle PISA-Studie bescheinigt Deutschland dennoch erneut erhebliche Mängel im Bildungssystem. In der Bundesrepublik hängt der Bildungserfolg weiter extrem vom Elternhaus ab. Die Magdeburger Volksstimme zieht folgendes Fazit. Fast überall wurde jahrelang nur weggespart. Ergebnis: Schulen in miserablem baulichen Zustand, zudem schlecht ausgestattet. Zu wenige Lehrer, zu große Klassen, abgespeckte Notlehrpläne, keine Zeit für Individualförderung. Die nationale Kraftanstrengung kann nur heißen, Schule muss wieder attraktiv werden für Schüler und Lehrer. Und das darf sich Deutschland ruhig etwas kosten lassen.
Die Presseschau heute von Sonja Helmke. Vielen Dank. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Hier folgen die Nachrichten und die Kultur vom Tage mit der Sendung Fazit. Ich bin Jonas Rehse. Danke fürs Zuhören. Wünsche Ihnen eine gute Nacht.